Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute habe ich Herrn Andreas Gutjahr hier mit in der Leitung. Andreas, bist du hier mit am Telefon?
Ja, hallo Tom, ich bin
Hallo,
da.
hallo Andreas, schön dich zu hören. Wir haben dich eingeladen, nachdem wir unsere neue Ausgabe von unserem Magazin Evolve zum Thema einer neuen Führungskultur gestaltet haben und du im Bereich von integralen und neuem Bewusstsein einer, wenn ich das so sagen darf, auch der renommierten Unternehmensberater bist und dich mit neuen Kulturformen und Organisationsformen wie Holocracy, Holokratie und auch Kulturshift, wie du es nennst, auseinandersetzt, dachten wir, mit dir ein Gespräch zu führen, was aus deiner Sicht hier gerade am Entstehen ist, welche Potenziale hier wirklich vor uns stehen und was man sich unter so neuen Organisationsformen überhaupt vorstellen kann. Stimmt es? Stehen wir hier wirklich auch am Beginn von neuen Möglichkeiten des Zusammenarbeitens? Und wenn ja, wie sehen die aus?
Ja, danke erstmal für die Einladung zu dem Gespräch. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch. Ich finde das Heft klasse, was ihr gemacht habt.
Danke.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind an einer Schwelle. Ich glaube auch, dass sich das schon eine ganze Weile angekündigt hat. Ich würde sagen, so in den letzten 10 Jahren gab es immer wieder Versuche, Experimente. Sowohl in den USA als auch in Australien oder auch hier in Europa. Und das war sehr exotisch, wenn jemand sich geäußert hat zu völlig anderen Formen des Zusammenarbeitens. Also nicht im Sinne von klassischen Hierarchien zum Beispiel. Und es war schon mutig, wenn man sich getraut hat, diese Möglichkeiten anzusprechen. Und heute kann man das Wort Transformation ohne weiteres in den Mund nehmen, ohne dass es esoterisch klingt. Also selbst so klassische Unternehmensberatungen wie McKinsey oder Roland Berger, die werfen das Wort munter in den Ring. Auch wenn sie ein bisschen was anderes meinen, glaube ich, als wir, die wir da im integralen Bewusstsein nochmal uns anschauen, was passiert da auf der vertikalen Entwicklungslinie und was auf der horizontalen Entwicklungslinie.
Lass mich doch direkt nachfragen, was passiert denn auf der vertikalen Bewusstseinsentwicklungslinie?
Also was ich wahrnehme, ist, dass vor allem die jungen Leute, also man nennt sie die Millennials oder auch die Generation Y, eine völlig freie und frische Art hat, miteinander zu arbeiten. Und die Jahrgänge, aus denen ich komme, also ich bin ein 60er-Jahrgang, wir sind ja aufgewachsen mit diesen klassischen Management-Ideen und vielleicht schon mit den humanistischen Vorstellungen von Psychologie und miteinander arbeiten. Aber wir sind im Leistungswettbewerb groß geworden. Und da ist der Umgang mit Informationen immer ein Mittel für die Gestaltung von Macht und von Kontrolle. Und die Jahrgänge jetzt, so, die jetzt so 25 bis 35 Jahre alt sind, die arbeiten zum Beispiel mit solchen agilen Softwareentwicklungsmethoden im IT-Bereich mit einer Natürlichkeit zusammen, die mich beeindruckt. Und ich sehe es auch an der jungen Bewegung von der integralen Szene. Vor 10 Jahren hat sich iMove gegründet und ich habe immer gestaunt, wie locker die einfach und wie unbedarft und offen da umgegangen wird miteinander. Und ich glaube, jetzt langsam kommt diese Generation in die Wirtschaft, in Organisationen, in Non-Profits und fängt an mit ihrer Frische und mit ihrer Offenheit und mit ihrem Umgang mit ganz offenen Umgang mit also transparenten Umgang mit Informationen, mit Ideen, unsere Welt aufzumischen.
Was sind denn diese neuen Umgangsformen, von denen du sprichst? Ich meine, wir haben ja auch die ganzen Umwälzungen der 60er Jahre eben und viel dessen, was auch unsere Generation damals, wir nannten es damals Basisdemokratie und ähnliches, versucht haben. Auch nicht-hierarchische Organisationsformen hatten wir damals versucht. Manches hat auch Wurzeln geschlagen und hat auch Früchte getragen. Ich erinnere mich zum Beispiel, und das ist jetzt eines der Projekte unserer Generation, man kann die Entwicklung der Grünen Partei und ihre Organisationsformen, wenn du dich vielleicht noch an das Rotationsprinzip und ähnliche Dinge erinnerst.
Ja, und Doppelspitze.
Und Doppelspitze, all das erinnert, was sich ja mittlerweile, lasse ich mich so sagen, ja alles ein bisschen eingeschliffen hat. Das waren ja damals schon Projekte. Ist das jetzt eine Neuauflage im unternehmerischen Bereich oder ist da was Neues dabei?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es so, dass wir uns diese Freiheiten dieser Bewusstseinsstufe hart erkämpft haben. Mhm. Und die Jungen machen das mit einer lockeren Selbstverständlichkeit. Also ich spüre in unserer Generation auch sowas wie ein Kampf gegen die patriarchalen Systeme in Organisationen und auch die Ablehnung all dieser Hierarchien. Und bei den Jungen spüre ich, dass Hierarchie gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, da ist es mehr ein Beziehen aufeinander und einfach in den Flow zu kommen, miteinander was zu bewegen. Also ich merke auch, dass es uns gut tut, sowas wie eine Disziplin zu haben in Diskussionen oder in Entscheidungsprozessen. Und ich merke, dass die Jüngeren schon wieder loslassen können von den Regeln, die wir quasi brauchen, um unser Ego ein bisschen im Griff zu halten, dass die da lockerer mit umgehen. Kannst du damit was anfangen?
Ja, absolut. Wenn du jetzt so in deinem Erfahrungsbereich, du berätst ja Unternehmern, hast hier wirklich auch eine große Bandbreite von Menschen, deren praktisches Leben du auch beobachten kannst, mitvollziehen kannst. Gibt es da ein, zwei, drei Projekte, ohne die jetzt nennen zu müssen, aber du kannst sie auch gerne nennen, wenn du möchtest, wo du sagst, das ist spannend, da passiert etwas, da sollten die Leute drauf hinschauen, da entsteht was, das ist die Zukunft.
Also was mir gut gefällt, ist ein kleines Beratungsunternehmen, was auch integral und mit Holacracy unterwegs ist und das heißt Realize. Mhm. Das sind drei jüngere Leute in Holland. Einer von den beiden, Dietrich Janse, und einer von den dreien hat Waking Up the Workplace ins Leben geholt und hat Leute wie Fred Kaufman und so weiter interviewt, um rauszufinden, die Wirtschaft, also wie die Pioniere des Bewusstseinswandels in der Wirtschaft denken. Und wie die drei zusammenarbeiten, das finde ich faszinierend. Also da ist einfach ein großer Generationenunterschied.
Was machen die?
Die machen Beratung und die machen das, auf eine ganz dynamische Art und Weise. Ich habe die kennengelernt schon bevor sie Holacracy auch mit reingenommen haben. Und man kann darüber einiges lesen. Auf der eigenen Website beschreiben sie zum Beispiel, wie sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben als Gesellschafter, wie sie ihren Purpose entwickelt haben, wie sie mit Gehalt umgehen, also drei Unternehmer. Mhm. Und die besprechen sich, nach welchen Kriterien sie eigentlich sich selbst Gehälter auszahlen wollen.
Mhm. Vielleicht kannst du uns das auch ein bisschen erzählen. Wie gehen die mit Entscheidungsprozessen um? Haben die hier gewisse Mechanismen, die sie laufen lassen, gewisse Spielregeln? Wie gehen sie mit der Frage, die ja in jedem Arbeitszusammenhang sich stellt, lass es mich so allgemein formulieren, wie teilen wir dann auf, was reinkommt? Wie gehen die mit sowas um?
Also wir haben auch Holacracy als Betriebssystem, aber Holacracy hat nicht für alle die Fragen, die man so braucht, eine Antwort. Also zum Beispiel in Fragen von Gehältern haben sie ihren eigenen Weg. Und bei den drei Leuten habe ich als verstanden, dass die als Gesellschafter sich treffen, mehrmals im Jahr. Und sie fragen sich wechselseitig, erstmal stellen Sie sich selbst vor, was Sie in diesem Jahr oder in diesem Quartal an Projekten gemacht haben und was Sie beigetragen haben zur Wertschöpfung oder zum Purpose des Unternehmens. Und gleichzeitig hören die anderen zu und geben dann Rückmeldung auf die Selbsteinschätzung. Mhm. Und das machen sie alle drei. Und so wie ich verstanden habe, haben sie dann zwei Stufen, dass sie einmal selbst erzählen, dass die anderen Rückmeldungen geben und dass sie selbst dann einen Vorschlag machen, was sie gerne als Vergütung aus dem Unternehmen heraus haben wollen. Und sie sagen, interessanterweise gibt es da keine Differenzen oder kein Streit oder sowas oder Diskussionen, dass man falsch liegt, sondern es scheint sich selbst zu regulieren in dem Prozess des sich selbst Mitteilens und Bewertens und dem Rückmeldungsprozess. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert. Also das habe ich mir nicht vorstellen können, dass das so ohne weiteres funktioniert. Mhm. In der Vergangenheit, aber jetzt glaube ich, ist das eine tolle Sache.
Ja, ich finde das auch bemerkenswert. Und normalerweise kann man sich vorstellen, dass die Frage genau die Frage ist, wo man sich dann doch in die Haare kriegt, selbst wenn man es sonst sehr gut meint, weil hier geht es in einer gewissen Weise ums Eingemachte. Mhm. Das sind dann so Gespräche, da hängt halt davon ab, was man im nächsten Jahr machen kann oder was man im nächsten Jahr nicht machen kann. Lass es mich auf einer anderen Ebene anfragen, ja? Mhm. Was braucht es an Strukturen, aber auch an einem Bewusstseinslevel oder an einem anderen Miteinander, dass das diese Qualität erreicht, die du anscheinend bei diesen Real-Life-Leuten hier beobeuten kannst?
Ja, Realize heißen die.
Realize.
Genau. Ja, also ich glaube einmal, dass es eine Offenheit braucht für die Momente, wo wir als Mitglieder in einem Kreis oder in einer Organisation gut bei uns sind und gut angebunden sind und wir sozusagen auf dem höchsten Potenzial unseres Bewusstseins in einer Situation sind, wo wir was zu entscheiden haben oder zu besprechen haben. Wenn das der Fall ist, dann läuft es rund. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir gut drauf sind und im Flow sind, dann ist es leicht. Aber was passiert, wenn einer von uns mal wenn das Ego mal davon galoppiert oder uns einen Schatten einholt? Mhm. Dann brauchen wir sowas wie eine Fallback Position, glaube ich. Mhm. Also dann macht es Sinn, eine Struktur oder ein Format zu haben, ein Meeting-Format zum Beispiel, was genau das Thema oder die Herausforderung gerade adressiert, vor dem wir stehen. Und in dem Moment ist es gut, einen Prozess zu haben, dem man vertraut. Und wo der Prozess einen quasi dann zu einer Entscheidung führt. Und dann ist es auch gut, wenn manche eben gut bei sich sind, dann werden sie in bester Weise dazu beitragen. Und wenn jemand gerade keinen so guten Tag hat, dann wird er womöglich die Klappe halten oder er wird einfach seine Bedürfnisse und Emotionen mitteilen und es hat dann keinen destruktiven Charakter auf das, was gerade zu tun ist. Mhm. Und deshalb, glaube ich, braucht es eine Struktur an der Stelle. Und ich glaube auch, dass wir nicht an Hierarchien vorbeikommen. Mhm. Also es braucht auch sowas wie eine Holarchie, wie bei Holacracy, eben, dass wir erkennen, dass wir immer Teil von was Größerem sind und sozusagen dadurch in Demut bleiben und schauen, was ist der Anteil zum Größeren. Und dass das Größere in dem Fall ja auch dann führt, ja, mhm. Der Purpose letztlich.
Jetzt sagtest du, dem Prozess vertrauen. Mhm. Und meinst du damit, dass es hier gewisse Protokolle gibt, die man hier einhält? Wem oder was soll ich dir hier vertrauen? Und warum bringt das die neue Qualität?
Mhm. Also ich glaube daran, dass wenn Menschen zusammenarbeiten, nach einer Weile merken, wie sie gut funktionieren. Ja. Und das ist ja klassisch, sich zu fragen, so, was hat jetzt gut funktioniert in unserer Zusammensetzung? Sollten wir das nicht wiederholen und als eine Vereinbarung treffen, diesen Zustand immer wieder herzustellen? Also wenn wir zum Beispiel merken, wenn wir ein Check-in machen, wo wir kurz schauen, was nicht hierher gehört, also private Dinge vielleicht, die jetzt nicht hierher gehören, und wir sprechen das aus, dann ist unser Kopf frei. Das kennen wir alle. Und wenn wir das allein schon tun, dann sind wir, dann stellt das sicher, dass wir vollständig präsent sind in dem organisationalen Raum, den wir gerade brauchen. Und die weiteren Prozesse und Formate können sich danach richten, was jetzt eigentlich zu besprechen ist. Ob es was Operatives ist, wo man jetzt einfach schnell besprechen muss, wo sind Hindernisse und wer kann was entscheiden und damit es weitergeht. So ruckzuck und schnell, damit es einfach weitergeht. Und manchmal braucht es aber auch ausführliche Diskussionen und in Ruhe eine Entschleunigung, um sich zum Beispiel Gedanken zu machen über eine Entscheidung mit längeren Konsequenzen. Also grundsätzliche Entscheidungen. Und da braucht es auch Ruhe und Stille, um hineinzuspüren in sich selbst oder auch sozusagen in die Zukunft zu lauschen und versuchen, das Flüstern aus der Zukunft zu hören, so wie es der Otto Scharmer, glaube ich, nennt, oder auch viele andere. Also dieses Hineinlauschen. Und diese Muster, die wir haben, die sorgen eigentlich dafür, dass wir das kaum machen. In der Hektik und in dem Modus, was abarbeiten und leisten zu wollen, vergessen wir gerne selbst, innezuhalten und zu lauschen. Mhm. Und da finde ich eine Struktur klasse. Und da finde ich auch super, wenn es sowas wie eine Rolle eines Facilitators gibt, der diesen Raum hält und diese Rolle übernimmt und idealerweise auch noch immer wieder ein anderer macht, also gewählt wird oder rotiert wird, so dass jeder sich einbringen kann mit voller Kraft, so wie er das an dem Thema gerade notwendigerweise tun sollte.
Jetzt lass mich hier nochmal einen Schritt zurückgehen, ja. Und ich stelle es mal so als These in den Raum, ja. Aber eigentlich ist es auch was Offensichtliches. Menschen haben eigentlich schon immer versucht, gut zusammenzuarbeiten. Unter anderem. Und haben schon immer, sei es in der Klassik, im Versuch der römischen Gesellschaft, sei es im Mittelalter, sei es in der Neuzeit, sei es in der Renaissance, sei es in den 50er Jahren, versucht, Wege zu finden, um, was immer das auch heißt, gut zusammenzuarbeiten. Ja, das heißt ja in all diesen Kontexten wahrscheinlich was anderes und ist nicht ident mit dem, was wir uns darunter vorstellen. Was ist denn jetzt neu, dass es uns erlaubt, hier andere Lösungen zu finden? Was ist hier dazu gekommen, dass es was Neues ermöglicht?
Ich glaube, also die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich entdecke immer mehr, dass es Sprache ist.
Okay.
Also Sprache, die sich mit unserer Bewusstseinsentwicklung auch weiterentwickelt hat. Mhm. Begrifflichkeiten und Wege, uns auszudrücken, in der Kommunikation miteinander, in der Interaktion.
Yeah.
Also die meiste Organisation kommt ja aus der militärischen oder aus der frühen industriellen Revolution, wo man irgendwelche Produktionsabläufe organisieren musste.
Yeah.
Und dann war die Sprache eben daran ausgerichtet, was man gerade herstellt. Und heute stellen wir ja Dienstleistungen her und alles mögliche Werte auf ganz andere Art und Weise. Und wie wir das herstellen, das ist so komplex geworden, dass wir uns unterhalten müssen über Ablaufprozesse oder über Gestaltungsmachtverteilung und solche Dinge.
Mhm.
Und in dem Maße, wie das alles komplexer wird, braucht es auch, oder hat sich die Sprache auch weiterentwickelt und die Begrifflichkeiten. Und letztendlich, glaube ich, ist es sowas wie ein Synchronisierungsprozess, dass wenn man zusammenkommt, erstmal schaut, was sind die Worte, Begriffe, mit denen ich meine Wirklichkeit beschreibe und wie schaffen wir ein gemeinsames Begriffssystem her, sodass wir wirklich verstehen, wovon der andere spricht.
Mhm. Aber haben wir das nicht schon immer gemacht?
Ich glaube auch, dass wir das schon immer gemacht haben. Mir scheint, also ich hätte mal so einen Zeitsprung zurück gemacht, um zu erleben, wie das Leben früher war. ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich kann nicht an Spiral Dynamics orientieren und schauen, was hat in den verschiedenen Entwicklungsstufen das größte Augenmerk bekommen. Also da kriege ich eine Ahnung, wie das gewesen sein muss. Heute, glaube ich, ist unsere Fähigkeit zur Abstraktion viel größer geworden. Und vielleicht kommen wir an manches zurück, was die indigenen Völker sich bewahrt haben, was wir aber vergessen haben.
Okay.
Also wenn ich ein Talking-Stick-Ritual erlebe, dann spüre ich, wie ich rückverbunden bin an mein Inneres, aber auch an das Transpersonale und an das Kollektive, an die anderen, die im Kreis sind. Und die Prinzipien, sowas wie ritualmäßig einen Kreis zu eröffnen und den Kreis wieder zu schließen, das machen, glaube ich, wir Menschen seit Tausenden von Jahren. Aber wir haben es verlernt in normalen Organisationen. Wir sind irgendwie so operativ und kognitiv geworden und die Emotionen sind auch nicht mehr erlaubt. Und wir können jetzt uns erinnern eigentlich an die Qualitäten, die wir hatten.
Willst du es auch so sehen, dass vielleicht einer der Dinge oder einige der Dinge, die sich hier anders darstellen heute ist, und du hast hier so Wörter jetzt reingebracht wie Produktion und hier Sachzwänge oder Sachfragen, das sind so Orientierungen, also wenn man sich das anschaut, die auf sehr konkreten Problemlösungen versuchen, Antworten auf eine sehr rationale Weise zu finden. Das ist ja auch alles gut und wichtig und richtig. Was hier aber in dieser Sprachform, um hier jetzt in deinen Worten zu bleiben, nicht mitgesprochen und wahrscheinlich auch nicht mitbedacht ist, dass solche Sachfragen eingebettet sind in Prozessabläufen, in einem lebendigen Miteinander, in einem eben auch nicht durch Analyse getrennten, sondern in einem gesamten, gemeinsam gehaltenen Ganzes, das gar nicht so einfach analytisch runterbrechbar ist, dem man sich vielleicht gar nicht so einfach nur analytisch nähern kann, sondern da, um hier auch in einen gewissen Fluss miteinander zu kommen und hier auch die Lebendigkeit einer Organisation zur Geltung zu bringen, braucht es auch einer gewissen intuitiven Kraft, die oft der analytischen Ausrichtung sehr stark entgegensteht. Das haben die indigenen Völker, ich frage dich das einfach mal so, ja, sehr viel intuitive Kraft besessen. Und Teil unseres Zivilisationsprozesses war ja wirklich unter anderem diese analytische Kraft herauszuarbeiten. Und das hat ja auch unheimlich viel gebracht. Also die Stärken unserer westlichen modernen Kultur ist basiert auf einer ausgeprägten analytischen Kraft. Ein Großteil der Probleme, die wir jetzt haben, hat aber auch damit zu tun, dass Analyse und differenzierte Analyse Dinge auch in dieser zerstückelten Art und Weise betrachten muss und sie aus dieser Ganzheit rausreißen muss, um sie überhaupt sozusagen sezieren zu können. Würdest du sagen, dass wir vielleicht bewusstseinsmäßig jetzt in eine Stufe kommen, wo wir diese Analyse, diese analytische Grundhaltung mit einem auch sich intuitiven Einlassen auf die Lebendigkeit von Prozessen, vielleicht sogar auf Lebensprozessen, eben miteinander halten können? Das heißt, die vereinfachte These wäre, dass in indigenen Zusammenhängen zwar die Intuition groß war, aber die Analyse unterentwickelt, dass wir im Rahmen unserer Aufklärung darüber hinaus unsere analytischen Kräfte radikal verbessert haben, aber unser intuitives Miteinander auf eine gewisse Weise verloren haben und dass jetzt Möglichkeiten bestehen, aus einer Fähigkeit, komplexes Bewusstsein zu halten, Dinge miteinander zu tun, ich sage es jetzt vereinfacht, indem Intuition und Analyse, die vorher so nicht möglich waren.
Ich glaube ganz sicher, dass es so ist. Auch wenn ich jetzt keine Zahlen dafür habe oder das nicht exakt begründen kann, aber das ist das, was ich beobachte. Und ich würde sagen, ein Beitrag leistete auch die westliche Psychologie dazu,
okay.
in der sie das Prinzip von Schatten bewusst gemacht hat, mhm. und auch die Rolle von Emotionen, mhm. und die das ist sozusagen, es kann eine Brücke sein zwischen dem rational analytisch geprägten und sozialisierten Leute in Organisationen und dem Intuitiven. Also ich glaube, wir sind so ein bisschen durch unsere Erziehung und durch die Art, wie wir durch die Schule gegangen sind, sind wir einfach so sehr in diese rationale Richtung getrieben worden, dass es uns nicht so leicht fällt, diese intuitive Welt wieder reinzuholen. Ich beobachte, dass es Frauen viel leichter fällt und dass es da ganz natürlich ist. Ich sehe aber leider auch, dass die meisten Organisationen sehr männlich, patriarchal geprägt sind. Und wo sich viele Frauen auch anpassen in der Sprache und in der Art des Umgangs und der Kommunikation. Ich merke aber auch, dass die Männer in Anführungsstrichen, also die Manager und Führenden, die an diese Komplexitäten kommen und merken, sie können sie das mit dem Verstand nicht mehr greifen, dass sie anfangen, ganz bewusst auf den Bauch zu hören. Mhm. Also ich finde es bemerkenswert, wie viele Firmen mittlerweile von Mindfulness Practice was gehört, mhm. haben und dass es Firmen gibt, die einen Raum der Stille haben. Mhm. Und das finde ich so ermutigend. Also vor 10 Jahren konnte man das noch überhaupt nicht aussprechen, ohne dass man irgendwie für esoterisch gehalten wurde. Und heute ist es Teil irgendwie schon fast von Burnout-Prävention und von sowas wie einer Offenheit, eben diese Seite reinzuholen, wie du es beschrieben hast.
Mhm. Vielleicht ist ja auch dieses Burnout, das du jetzt gerade angesprochen hast, hier ein interessanter Indikator. Weil Stress hatten wir wahrscheinlich schon immer, vielleicht nicht zu viel. In gewissen Zeiten vielleicht sogar mehr Stress, also Überlebensstress in vormodernen Zeiten durchaus eine Heftigkeit hat, die wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können. Aber trotzdem eine gewisse Stressexplosion einfach durch die zunehmende Beschleunigung und systematische Eingebundenheit hat ja unter anderem auch den Ausdruck mit einer Krankheit, die es so zumindest als Begriff vorher nicht gab und die ja empirisch abgesichert ist. Also Burnout ist ja nichts es gibt ja auch sozusagen halb erfundene Krankheiten, die einfach praktisch sind, weil es auch Interesse gibt, neue Krankheiten behandeln zu können. Aber Burnout ist real und Burnout kann nicht mit rein analytischen Elementen, sage ich mal, begegnet werden. Es braucht hier auch eine neue Wahrnehmung von menschlichen Maßen, von menschlichen Rhythmen und von dem, ich sage es mal ganz bewusst esoterisch, dem natürlichen Atem des Ablaufs von Dingen. Und interessanterweise sind es ja immer sozusagen die Krisen, die uns dazu zwingen, höhere Synthesen zu entwickeln. Mhm. Und in einer Firma, wo hochbezahlte und hochqualifizierte Manager dann reihenweise flach fallen, weil sie Burnout haben und die Firmen schon aus Firmeninteresse hier ein Problem bekommen, ist dann vielleicht die Einrichtung eines Raums der Stille oder einer Achtsamkeitskultur keine schlechte Idee.
Ich finde, Burnout ist sowas wie die Krankheit des orangenen Memes.
Yeah.
also sozusagen der Sturz in die Krise und der Besinnung nach dem Purpose. Also interessanterweise kann man ja Stress gut wegstecken, wenn man weiß, wofür man das tut. Mhm. Und wenn es eine klare Abgrenzung gibt zwischen Arbeitszeit und Privatzeit, also die verschiedenen Säulen der Gesundheit dann einhalten kann, oder du nennst es den Rhythmus oder das Natürliche. Und das ist ja uns komplett verloren gegangen in dieser Leistungsgesellschaft. Und in der Sinnkrise zu schauen, so wofür tue ich das eigentlich, das finde ich wunderbar zu beobachten. Und reihenweise kommen die Manager in die Coachings und es sind überall die gleichen, eigentlich die gleichen Grundfragen und die gleichen Sehnsüchte. Und ich finde das sehr gesund. Und es freut mich dann, immer ins Gespräch zu kommen mit diesen Leuten, weil die dann auf die Organisation ganz anders schauen. Mhm. Und die sind dann offen sogar für sowas wie Herz. Also das Wort Liebe nehmen sie nicht in den Mund, aber sowas wie Zuwendung, mhm, oder Wertschätzung. Also Wertschätzung ist wahrscheinlich der stärkste Begriff und am leichtesten nutzbare Begriff, der, mhm, dann fällt. Ja, das gibt mir einfach viel Hoffnung. Mhm. Mir ist gerade noch eins eingefallen, was sich verändert hat. Ich würde mal sagen, die Stufe ins Integrale bedeutet ja, dass man aus der integralen Perspektive die anderen Stufen erkennt mit ihren Stärken und ihren Beschränkungen. Mhm. Und bei Holakratie hat mich fasziniert, dass dabei von Rollen gesprochen wird und von einem organisationalen Raum und individuellen Raum, also als ganzer Mensch, der Lalu nennt das Wholeness, und dem sozialen Raum, in dem man sich als Mensch, als Gruppe begegnet, aber eben nicht in Bezug auf den Purpose eines Unternehmens. Mhm. Und wenn man diese vier Räume mal anfängt klarzukriegen und sich bewusst ist, wo bin ich denn eigentlich jetzt gerade, in welcher Rolle, in welchem Meeting, in organisationalen Raum, oder bin ich in der Pause, in der Kaffeepause oder beim Kegeln mit den anderen Mitarbeitern, aber im privaten Raum, wenn ich diese Grenzen anerkenne und wahre, dann habe ich auch Entspannung. Dann bin ich nicht immer in der Anspannung und muss mich selbst kontrollieren und darauf achten, was ich sage oder was andere sagen. Und dieses Prinzip von Anspannung und Entspannung und von Grenzen, also drin oder draußen, mhm, also Teil eines Körpers oder eines Organs als Zelle oder nicht drin, das ist etwas, glaube ich, diese Grenzenlosigkeit, die wir gehabt haben über die letzten 30, 40, 50 Jahre. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir uns so kaputt gearbeitet haben.
Ist das nicht auch das Wiedererkennen von organischen Zusammenhängen?
Ich glaube ja, bestimmt.
Weil das, was du beschreibst, auch das Anerkennen von Grenzen, oder anders formuliert, das Anerkennen, dass alles einen Anfang und ein Ende und auch einen gewissen Raum hat, und dieser Raum hat eben einen bestimmten Raum und einen anderen Raum nicht. Und diese Räume haben ein Zusammenspiel, aber sie sind unterschiedlich. Ist ja auch,
sie sind nicht getrennt,
ja,
sondern nur scheinbar getrennt.
Sie sind nicht getrennt in dem Sinn, dass sie eben einen größeren Organismus miteinander bilden. Hm. Genauso wie, also drum das, passt das Wort organisch hier auch sehr gut. Und wenn wir unseren Körper anschauen oder jeden lebendigen Körper, hier gibt's Grenzen. Wir nennen das auch unsere Organe, die sehr abgegrenzt sind zueinander, die aber ein Ganzes ergeben. Mhm. Und lebendige Systeme haben diesen Charakter. Und es ist, ich sage es jetzt wieder esoterisch, es ist die Organisation des Lebensstroms in einem Organismus, der diese Organe zusammenbringt und der sie zu einer Einheit fügt. Und was du hier beschreibst, ist ein doch ein darauf achten, was sind denn die organischen Lebensmöglichkeiten von Organisationen?
Ja, genau. Man könnte sagen, dass wie in einer Zelle, so eine Zelle hat ja diese semipermeable Membran, also teildurchlässige Membran, die alle Informationen hereinlässt, die für sie relevant sind, also Informationen von ihrer Umwelt, und die Informationen rausgibt, die ihre eigene Fähigkeit zur Selbstorganisation betreffen. Also wenn die Zelle Hilfe braucht, dass sie sich besser selbst organisieren kann, also zum Beispiel Nährstoffe oder sowas, dann gibt sie diese Informationen in den größeren Kontext. Mhm. Und das ist dann nah an den Organen, also wenn die Leber zum Beispiel eben Leberzellen hat und die Leber kriegt die Information, Jungs, legt euch ins Zeug, ihr habt jetzt einen Schnaps getrunken hier, der Chef hat einen Schnaps getrunken, dann legen die los. Mhm. Und mir scheint, dass wir immer mehr zu der, wenn wir diese Betrachtungsweise nehmen, dann ermöglicht uns eben eine Hierarchie zu sehen in den Informationen und auch in dem, was Informationen an notwendigen Fluss hergestellt wird. Mhm. Also es ist quasi die Interaktion im Unternehmen. Mhm. Welche Informationen fließen wohin und in welcher Qualität? Und auch eben Informationen, die nicht nur aus Zahlen und Fakten bestehen, sondern eben auch Gefühltes. Also so wie in Holacracy wird es Spannungen genannt. Mhm. Also wenn man intuitiv spürt, hier könnte man was besser machen oder hier ist eine Gefahr, ein Risiko. Diese Spannungen sozusagen wie so ein evolutionärer Impuls, wie so ein Anpassungsimpuls zu nutzen und zu prozessieren, das finde ich ziemlich genial. Und ich glaube, dass alle diese neuen Formen des Organisierens irgend so etwas machen. Mhm. Auch wenn sie es nicht als Spannung vielleicht bezeichnen.
Genau. Das finde ich sehr spannend, weil wenn man sich das genauer ansieht, auch in der eigenen Erfahrung genauer ansieht. Und du hast hier das Schlüsselwort für mich Zahlen und Fakten auch mit reingebracht. Und es ist ganz offensichtlich, dieses Zahlen und Fakten allein von der Wortwahl, das ist eine gewisse Blickrichtung. Und es ist ja nicht so, dass sich diese Blickrichtung erübrigt, ja, weil in jeder Organisationsform müssen am Schluss auch die Zahlen und Fakten passen. Sonst bricht jede, zumindest ökonomische Organisationsform ein. Also die Zahlen- und Faktenebene, wir werden sie nicht los. Den Blick, den du beschreibst, ist aber eben auch ein anderer Blick. Wenn ich jetzt Zahlen und Fakten betrachte, ist da keine Wahrnehmung eines lebendigen Ganzens mit in die Betrachtungsweise mit reingenommen. Hm. Das ist eine gewisse analytische Sichtweise, der entgeht das. Eine Organisationsform und Leute wie Lalou machen ja sogar den Punkt, dass integrale Organisation, der Sprung genau darin liegt, Organisationen als lebendige Systeme zu verstehen. Als lebendige Systeme zu verstehen, braucht von mir auch eine gewisse Wahrnehmung, was ist denn eigentlich Lebendigkeit? Und dann kommen solche Dinge oder solche Beobachtungen, wie du sie beschreibst, wie Spannungen, vielleicht auch Spannungsbögen, die reißen können, oder auch Spannungssprünge, wo etwas in eine andere Umgangsform kippen kann, als allein die Sprachformen wieder, um auch mit einer Sprachorientierung zu bleiben, kommt hier in eine andere Wahrnehmung, die sich ausrichtet auf die Wahrnehmung von lebendigen Ganzen. Mhm. Und hier, man braucht nur die klassischen ökonomischen auch Beratungssprachen sich ansehen, und diese Sprache, der radikale Unterschied oder einer der radikalen Unterschiede ist genau das. Ich würde sagen, und würde mich interessieren, ob du das bestätigen kannst, es ist das Wahrnehmen und das interessensmäßige Ausrichten auf Lebendigkeit. Wie funktioniert Lebendigkeit, sodass wir wirklich als Zelle, aber auch als Organismus unsere Lebendigkeit entfalten und entwickeln können?
Mir kommt gerade der Gedanke, dass die Burnout-Krisen sozusagen uns ja dazu gezwungen haben, nach innen uns zu wenden und unseren Körper zu spüren.
Stimmt, ja.
Und das Ein- und Ausatmen aus der Mindfulness-Praxis oder der Bodyscan von Kabat-Zinn, der bringt uns ja wieder bei, unseren Körper zu spüren. Mhm. Und erst wenn wir das wieder in unser Repertoire genommen haben, in unser Wahrnehmungsrepertoire, erst dann können wir ja auch und die Welt um uns herum wieder als lebendig erkennen. Mhm. Und vielleicht ist das auch eben sozusagen die Steilvorlage, um dann diese Rhythmen, von denen du gesprochen hast, oder Spannungen, die sich aufbauen, die dann die spürbar sind, wie als eine Feldinformation in der Luft oder wie Emotionen in den anderen Organisationsmitgliedern, wo man anfängt, dann diese Qualität zu spüren, bewusst zu spüren und sogar ansprechen zu können. Also man hört ja häufig bei den, jetzt muss ich die Frauen wieder als Vorreiter oder als Beispiel dafür nehmen, meistens sind es die Frauen, die sagen, ah, das entspannt mich jetzt, was du gerade gesagt hast, oder die Entscheidung, die wir jetzt gerade gesprochen haben, ah, die entspannt mich, macht mich locker. Und interessanterweise sagen dann die Männer, ja, stimmt, bei mir auch. Also es braucht eigentlich am besten 1, 2, 3 Leute oder ein paar, die da weiter sind und es einfach aussprechen und dann erkennen sich die anderen darin wieder.
Kannst du einfach auch mal beschreiben, solche Organisations, ich nenne sie mal Denkschulen, ja, wie Holacracy. Wie versuchen sie, diese neue Lebendigkeit zu greifen, zu verstehen und mit ihr umzugehen? Was führen sie ein? Welchen Blickwinkel, welche Umgangsformen, vielleicht auch Rituale, welche Ausrichtungen, um dem Rechnung zu tragen?
Also ich kann Holacracy als Beispiel nehmen, weil es halt jetzt nahe liegt. Holacracy unterscheidet im Wesentlichen in 3 verschiedene Formate für verschiedene Zwecke. Also es gibt für operative Fragestellungen gibt's einen anderen Ablauf von einem Meeting als für ein sogenanntes Governance Meeting, wo man im integrativen Entscheidungsprozess schaut, welche Strukturanpassungen braucht ein Unternehmen. Also welche Rollen müssen neu geschaffen werden, welche Zuständigkeiten müssen sich verändern, was für Vereinbarungen und Regeln brauchen wir über unsere Zusammenarbeit. Da wird mehr Raum geschaffen für Diskussion, Kontemplation, aber auch für intuitive Reaktionen. Also gerade dieser integrative Entscheidungsprozess ist was Spannendes, weil er im Grunde über 5, 6 verschiedene Runden jeweils Raum schafft für den Einzelnen, wo der Einzelne sich ausdrücken kann, wie er will, also emotional sein kann, einfach er selbst sein kann im vollen Ausdruck. Und dann gibt es Runden, wo man gemeinsam mit der diskutiert und es gibt Runden, in denen man Einwände einbringen kann und bestimmte Formen, in der diese Einwände getestet werden, ob sie relevant sind, ob die Bedenken eben eine Relevanz haben in Bezug auf den Purpose des Unternehmens und auf die Rolle und den Zweck des Kreises, in dem man sich gerade befindet. Das macht also ganz viel Sinn, sozusagen Ordnung zu schaffen, dass alle Perspektiven ihren Platz haben. Und diese Disziplin sorgt gleichzeitig für eine enorme Freiheit, weil jeder weiß, er wird gehört. Nur nicht in dem Moment gerade, wo vielleicht der Impuls da ist, jetzt muss ich was sagen unbedingt. Das wird vom Facilitator dann unterbrochen, wenn es da nicht hingehört. Aber gleichzeitig weiß jeder, ah, wie angenehm, dass jetzt der eine, der immer so viel redet, mal gestoppt wurde und sich genauso dran halten muss, wie wir alle auch. Und ich denke, sowas wie eine Geschäftsordnung, die das einfach regelt, was passiert, wenn der Facilitator einen schlechten Tag hat, kann man den austauschen und was passiert, wenn XY passiert. Also diese paar Regeln, die man sich da gibt, die schaffen sowas wie ein Fundament, ein verlässliches. Wohl wissend, dass man Regeln auch verändern kann, wenn alle dafür sind, sie zu verändern. Und das ist vielleicht für uns eine Übungssache, uns zu disziplinieren wieder. Meistens ist es ja so, dass der Chef lange redet und die anderen zuhören müssen, weil da eben die Macht und die Regeln nicht so klar ausgeschrieben sind und nicht so transparent sind. Und da ist es enorm entspannend zu wissen, ich bin dann und dann dran, das und das sind gültige Kriterien und die Sitzung wird nicht länger als 90 Minuten dauern.
Mhm. Holacracy hat doch auch diese Einteilung in, ich nenne es mal frei, in diese sich überschneidenden Kreise, Entscheidungskreise.
Ja, genau. Also,
kannst du dazu was sagen?
Doppelverbindung, ja.
Weil das scheint mir ja auch eine Verbindung zu diesem organischen, lebensorientierten Ausrichtung zu sein.
Ja, das kann man so sagen. Also die eine leitende Rolle ist der Lead Link, der führt nicht im klassischen Sinne, aber der verkörpert den Zweck, den Purpose des höheren, holarchisch gesehen höheren Kreises in den kleineren Kreis. Und der Rep Link oder Representative Link, der achtet auf die Gesundheit der Selbstorganisation im Kreis und alle Spannungen, die der Kreis nicht prozessieren kann, die nimmt er mit wieder in den höheren Kontext.
Sie müssen kurz sagen, was ist dieser Rep Link? Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, er ist eine gewählte Rolle im Kreis, wie in einer Zelle quasi eine Funktion, der alle Spannungen quasi, die mit den Möglichkeiten, die der Kreis hat und der Leadling hat, nicht prozessiert werden können. Also alle Hindernisse, die nicht überwunden werden können. Diese Themen nimmt er einfach mit hoch in das nächsthöhere, in den nächsthöheren Kreis oder Kontext. Das heißt, es sind immer zwei aus einem Kreis. Der Leadling und der Rappling sind sowohl im unteren Kreis, in der kleineren Einheit, als auch im größeren Kreis, in dem größeren Kontext. Sodass diese Schizophrenie aufgelöst ist, dass eine Führungskraft sowohl von oben nach unten die Interessen vertreten muss, als auch von unten nach oben. Und wo er im Zweifel dann eine Entscheidung treffen muss, für wen er sich entscheidet.
So wie ich das gehört habe von Holacracy, und bitte korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, weil ich habe da nicht so viel Erfahrung mit, ist das ja was völlig anderes, als jetzt irgendwie einen Delegierten zu haben, der jetzt hier von verschiedenen Organisationseinheiten, Interessens in einer anderen Organisationseinheit vertritt, sondern das hat, und da deswegen wahrscheinlich auch diese Doppelverlinkung, vielmehr die Dimension, ich würde es direkt so sehen, dass es einen menschlichen Link gibt, also nicht nur einen organisatorisch rationalen, sondern dass es hier zwischen verschiedenen geformten Zellen, das hat ja auch was mit einer Zellenstruktur zu tun, die du hier mit diesen Kreisen beschreibst, dass diese Zellen einen Austausch bekommen. Der Austausch ist aber, der wird durch Menschen durchgetragen. Oder mehr, dieser Bewusstseinsstrom oder dieser Lebensstrom wird in ganzen Menschen gehalten, indem sie in beiden Kreisen sind. Hier jetzt spreche ich mal sehr metaphorisch, aber vielleicht auch nicht so, wenn es einen Überdruck gibt, hier den seelisch auch durchgeben können, so dass die andere Zelle auch auf diesen Überdruck oder wie auch immer reagieren kann. Aber die Verbindung ist eine durch und durch durch ganze Menschen getragene. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder würdest du das korrigieren?
Die Rollen, also in Holacracy spricht man zwar von Rollen, aber die Rollen werden durch Menschen verkörpert.
Ja.
Und die Menschen sind letztlich diejenigen, die fühlen, also die Sensoren. Ja. Und insofern würde ich das 100% unterschreiben, was du sagst inhaltlich, auch wenn jetzt die Terminologie noch ein bisschen anders ist. Das Entscheidende ist doch, dass wir spüren, was in der Organisation, in dem Kreis und in unserem direkten Umfeld benötigt wird und dass wir irgendeine Form finden, mitzuteilen, was wir brauchen. Und egal, wie man das jetzt beschreibt oder wie man das konstruiert, es geht immer ums Gleiche. Es ist ein lebendiger Organismus, der will überleben und der braucht einen Sinn, einen Beitrag, den er leistet. Und es gibt verschiedene Formen, das zu herzustellen über Sprache und Konstrukte sozusagen. Versuche das kognitiv zu greifen auf der einen Seite und gleichzeitig aber einen Raum zu schaffen, dass auf anderen, die Informationen auf anderen Frequenzen sozusagen gleichzeitig fließen und irgendwie wahrgenommen werden und genutzt werden.
Jetzt hätte ich zwar noch eine ganze Latte an Fragen, wir sind aber schon einiges über der Zeit. Ich möchte auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch Gelegenheit geben, sich hier mit reinzubringen. Ich sehe auch auf meinem Screen, dass wir schon einige E-Mails, Fragen haben. Ich möchte trotzdem auch noch ganz kurz die Telefonnummern durchgeben, falls sich jemand per Telefon melden möchte. Das wäre in Deutschland 0201 54 59 98 00. In der Schweiz 041 151 260 12. In Deutschland, in Österreich 01 22 97 30 3. Dann braucht es noch die Nummer des Konferenzraums. Die Nummer des Konferenzraums ist 77 580, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann den Einwahlcode für diesen Konferenzraum, der ist 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und wenn Sie sich dort eingewählt haben, können Sie sich auch noch direkt sichtbar machen, dass Sie sich hier ins Gespräch reinbringen wollen, indem Sie einfach noch eine Tastenkombination, nämlich Stern 1, drücken. Dann sind Sie hier mit im Gespräch. Die E-Mail-Adresse ist kontakt@radio-evolve.de. Eine erste Frage, die hier reinkommt, sagt, lieber Andreas, du hast an verschiedenen Stellen das Gespräch über den Purpose eines Unternehmens oder eines Unternehmers gesprochen. Was meinst du damit?
Ich meine damit den Zweck oder den Daseinszweck, den das Unternehmen für die Gesellschaft hat oder für die Welt. Mhm. Und ein Kreis oder ein Bereich kann auch einen Purpose haben oder hat in der Regel einen Purpose, also die Buchhaltung oder die Finanzen. Oder im Non-Profit, der Bereich Fundraising, der hat eben den Purpose, Spendenflüsse zu organisieren. Mhm. Und eine einzelne Rolle hat auch einen Purpose. Also zum Beispiel die Rolle Moderator hat bestimmte Rechte, Pflichten, Zuständigkeiten.
Lass mich hier nochmal nachfragen, weil ich bin eigentlich sehr dankbar, dass der Hörer diese Frage mit reingebracht hat, weil meines Erachtens hier noch einen sehr zentralen Punkt von diesem Sprung reingebracht hat, wie sich momentan Organisationen vielleicht auf eine andere Weise finden. Weil, lass es mich wieder vereinfachend klassisch so formulieren, klassisch moderne Organisationen sind eigentlich sinnfrei. Ich sag's mal wirklich hart formuliert, sind eigentlich sinnfrei, weil was zählt, ist die Bottomline. Also ob sie am Schluss wirklich einfach monetär das rüberbringt, was sie so rüberbringt. Es gibt sagen einen Sinnzusammenhang, in den sie gestellt sind, aber wenn du einfach auch anschaust, wie die Sichtweise von Wirtschaften ist, ist sie letztendlich sinnfrei in dem Sinn, dass der eigentliche Sinn wirklich die Bottomline wirtschaftlich ist. Viele der Krisen, die eben auch im Organisations- und im Wirtschaftsbereich sich abzeigen, sind vielleicht eben auch Ausdruck dieser Sinnfreiheit, und es scheint so zu sein, dass sich diese neuen Organisationsformen in einer viel radikaleren Weise und vor allem auch in einer viel authentischeren Weise der Sinnfrage stellen. Was ist denn der Sinn, dass ich Autos produziere? Das kann eine Profitmaximierung sein, das kann aber auch einfach sein, um der Beweglichkeit unserer Kultur eine konkrete Ausdrucksmöglichkeit zu geben. Und da steht dann in einem anderen Sinnzusammenhang, überhaupt das von der Sinnseite her zu betrachten, ja, dem so einen Raum zu geben, was ist denn der Sinn dessen, was wir tun? Das scheint doch, und das ist die Frage an dich, eine neue Qualität zu sein, die auch diesen Bewusstseinssprung mit charakterisiert.
Also ich würde sagen, also alle Unternehmen, die ich kenne, haben mehr Sinn als nur als wirtschaftliche Zahlen zu herzustellen, mhm. aber das ist die Existenzgrundlage. Was ich feststelle ist, dass ein Unternehmen zum Beispiel, was Gasrohr herstellt, das war mal einer meiner Kunden, die stellen einfach schwarze Pigmente her und damit wird Druckerfarbe zum Beispiel für Toner oder für Zeitungen hergestellt oder die Reifen werden schwarz gemacht. Und wenn ich die frage, was ist euer Daseinszweck eurer Firma? Naja, wir machen Gasruß und wir machen Farbpigmente. Mhm. Und ich habe sie dann angeregt, mal drüber nachzudenken, was das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft hat. Nämlich, dass Zeitungen gedruckt werden, ist ein Beitrag zu Information und zu Demokratie und zu Bildung. Mhm. Also Bücher gedruckt werden mit schwarzer Farbe. Und dass Autos schwarze Reifen oder Reifen bekommen, ist ein Beitrag zur Mobilität. Ob man das jetzt gut findet, ökologisch oder nicht, es schafft auf jeden Fall einen Beitrag zur Mobilität von Menschen. Mhm. Und das heißt, die Bewusstheit über den, vielleicht könnte man sagen, tieferen Sinn, ist ein großer Unterschied, weil es die Menschen mit einem anderen Stolz erfüllt und mit einer anderen Bewusstheit. Denn wenn ich nur daran arbeite, eine Maschine zu optimieren, damit sie effektiver, effizienter wird, hat es eine andere Qualität, als wenn ich mir vorstelle, ich entwickle ein medizinisch-diagnostisches Gerät, was die Möglichkeit schafft, früher Krebs zu erkennen oder irgendwie ein Menschenleben rettet, dadurch, dass ich etwas besser mache. Weil mir der Sinn bewusst ist, was ich tue, meine Arbeit, mein persönlicher Beitrag und der des Unternehmens zur Gesellschaft. Ich würde sagen, darin liegt der Sprung.
Mhm. Verstehe. Lass mich direkt eine weitere Hörerinnenfrage anschließen. Da schreibt die Hörerin, ich würde gerne noch etwas hören zum Thema jenseits von Kontrolle und Konsens. Also wie können wir Entscheide treffen, gefällt werden, ohne basisdemokratisch flach zu werden, aber trotzdem keine Machthierarchie zu haben?
Also mir gefällt bei Holacracy die Teilung von autokrativer Macht und partizipativer Macht. Mhm. Also in den Strukturdingen, in den zentralen Steuerungsfragen partizipativ. Und in der Ausübung der Rolle, wo man einfach Dinge machen muss, dass es vorangeht, durchaus auch autokratisch, aber nie ohne die Möglichkeit, dass jemand anderes einen Einwand formulieren kann oder eine Spannung ausdrücken kann. Ich weiß nicht, wie das in anderen Organisationen wie SEMCO funktioniert, aber die werden auch einen Mechanismus haben, wo es Gestaltungsmacht und Vertrauen gibt, dass derjenige sein Bestes gibt und die Intelligenz der Gruppe gleichzeitig mhm. da ist, die das unterstützt, aber im Sinne aus einer Haltung des Vertrauens und nicht Misstrauens. Mhm. Also wenn man jemandem was zutraut, dann merkt man ja auch, wie man über sich hinauswächst. Mhm. Wenn man bei Kontrolliertem misstraut, dann kontrahiert man und dann kommt man nicht ins Potenzial, in die Entfaltung. Mhm.
Jetzt sind wir zwar schon ziemlich am Ende unserer Zeit, wir haben aber trotzdem hier auch noch eine telefonische Frage mit einer Handyvorwahl 0177, die ich gern mit reinnehmen würde. Sie sind live. Ja, hallo.
Ja, hallo. Tom, grüß dich. Hier Andreas.
Ah, Andreas.
Andreas Mascher.
Hallo.
Ja, hallo, Herr Gutjahr. Ja, gerade bei der Diskussion zum Thema Purpose und der Sinnfrage fand ich ganz spannend die Unterscheidung von Viktor Frankl, die der eingeführt hat, die Unterscheidung zwischen Sinn, der immer selbst transzendent zum System ist, und Zweck, das sozusagen funktional auf der Systemebene ist. Mhm. Da vielleicht auch mal noch die Frage, warum sprechen Sie öfters von the purpose, also praktisch, was eigentlich der Zweck ist, hat sich das mittlerweile als Begriff eingebürgert. Man könnte ja auch vom Sinn, also von Meaning sprechen.
Mhm. Also die deutsche Sprache ist da ein bisschen, gibt andere Möglichkeiten der Begriffsunterscheidung als das amerikanische. Mit purpose ist gemeint der Sinn. Und oder sagen wir mal, so eine Verbindung von Sinn und Zweck, Sinnhaftigkeit, aber auch von Zweck. Im Deutschen können wir unterscheiden zwischen Funktion und Zweck und Sinn und Sinnhaftigkeit. Also wir sind da präziser in unserer Sprache. Ich würde sagen, im Purpose ist beides drin.
Okay, also Sie würden praktisch den Purpose-Begriff sehr nah dann praktisch mit Sinn auch übersetzen, der diese selbsttranszendente Ebene auch mit hat.
Ich würde so machen, aber vielleicht würde jemand anders machen.
Ich finde es nur gerade spannend, weil also beispielsweise der Ansatz der Holokratie und Holarchie auch in der Arbeit von Wilber geht ja immer davon aus, dass es eine sehr systemische Sichtweise ist. Und wenn man sich die Arbeiten von Erich Jansch anschaut, dann ist da auch eine Unterscheidung, dass es zwar eine Optimierung auf einer Systemebene gibt, aber für ihn spielt der Sinn, also die systemtranszendente Ebene, eine ganz wichtige Unterscheidung. Also die Unterscheidung, ob man zum Beispiel sagt, ein Unternehmen, dessen Sinn Geld verdienen, das wäre in der Terminologie Frankes einfach sein Zweck. Der Sinn muss immer über das Gesamtsystem gehen und sozusagen auf das Ganze gerichtet.
Das macht für mich ganz viel Sinn, was Sie sagen, ja.
Also ich fand auch spannend, dass die soziale Systemtheorie mit Luhmann und Wilke beispielsweise auf diesen einen Satz zu bringen ist, wenn sie sagen, soziale Systeme sind durch Sinn, werden durch Sinn vor allem gesteuert. Also das ist sozusagen auch der Sinnbegriff, der in der Systemtheorie ist ja sozusagen kein so transzendentaler Sinn, wie ihn Frankl im Auge hat. Aber trotzdem, die soziale Systemtheorie sieht den Sinn als das zentrale Steuerkriterium hochkomplexer Systeme. Das kann man schön bei seiner Steuerungstheorie nachlesen, bei seiner Interventionstheorie von Wilke und Luhmann. Ja. Also irgendwie scheint das, glaube ich, die entscheidende Dimension zu sein für die Selbstorganisation von Systemen.
Sehr schön. Vielen Dank auch für diese Unterscheidung zwischen Sinn und Zweck. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige auch Klärung. Wir haben jetzt noch eine allerletzte auch Telefonmeldung, die ich trotz unserer Überzeit vielleicht hier auch noch kurz reinbringen möchte.
Ich bin jetzt nur gerade ein bisschen unterbrochen, aber genau. Hallo?
Ja, hallo. Ja,
hallo? Hallo.
Genau. War ich gerade kurz irgendwie in einem Punktloch irgendwie unterbrochen, aber das wollte ich noch einbringen, diese doppelte Perspektive. Ja. Einerseits der selbsttranszendente Sinn im frankischen Sinne und auf der anderen Seite auch der wesentliche Sinnbegriff innerhalb der Systemtheorie, speziell auch der Luhmannschen sozialen Systemtheorie. Ja.
Danke, vielen Dank. Ist jetzt noch der andere Hörer hier live? Hallo? Das war eine Handyvorwahl 0170. Wenn Sie noch mit in der Leitung sind, Sie werden jetzt freigeschaltet.
Hallo?
Ja, hallo?
Eben war auch so ein Loch gerade.
Ja. Hier ist Stefanie. Hallo Andreas.
Ja, hallo Stefanie, grüß dich.
Ich würde gerne noch einmal zum Schluss vielleicht den Fokus auf das Thema Liedlink legen. Und zwar ist mir noch ein bisschen zu kurz gekommen, was für Menschen wir heute eigentlich brauchen, die in holakratisch geführten Organisationen beispielsweise Liedling sein können. Also wie wir sozusagen die Führungskompetenz heute beschreiben müssen. Was muss so jemand mitbringen, der in einem holakratischen System als Liedling führen möchte?
Ja, super Vorlage.
Bitte.
Ja, die könntest du eigentlich auch selbst beantworten, die Frage, wie ich weiß. Ja, also der Liedling hat im klassischen Sinne keine Führungsrolle, wie wir sie kennen, sondern er hat eine Rolle, dass er den Zweck oder den Sinn, den Zweck des höheren Kreises in den kleineren Kreis verkörpert. Und er ist Teil des Kreises, wie alle anderen auch. Das heißt, er ist nicht mehr wert oder weniger wert als alle anderen. Und es braucht Demut, um in einer solchen Rolle zu sein. Und er hat auch nicht mehr die Macht wie eine klassische Führungskraft. Das heißt, in Tragen der Rollen, im Verändern von Zuständigkeiten, von Rollen, zum Beispiel, er hat ja nur eine Stimme, so wie alle anderen auch. Mhm. Er darf aber die Rollen besetzen. Und er hat eine Funktion von Priorisierung von Budgets und von Zielen. Das liegt einfach in der Definition seiner Rolle. Aber es macht ihn nicht mehr wert als jede andere Rolle in einem Kreis. Und das ist ein Riesenunterschied.
Aber verlangt es nicht eigentlich von einer solchen Führungskraft noch mehr Führungskompetenz hinsichtlich dessen, dass so eine Führungskraft, weil sie eine bestimmte Art von Macht abgibt, erstens noch viel mehr in der Lage sein muss, den anderen zu kennen in seinen Kompetenzen oder in dem, was ihm fehlt, und auch in seiner eigenen Kompetenz denjenigen zu coachen und gleichzeitig aber wirklich Ziele konkret zu formulieren und auch nachzuhalten?
Ja, würde ich auch sagen.
Was mir immer verloren geht so ein bisschen, ist, dass obwohl dieses ganze Thema mit Erspüren von Spannung, das ist sicherlich was ganz Besonderes in Holakratie, und gleichsam bedeutet das aber eben nicht, dass die Funktion einer Führungskraft abflacht, sondern meines Erachtens braucht sie spezielle Kompetenzen in höherer Ausformung, als sie heute braucht. Und deswegen brauchen wir auch, glaube ich, ganz besondere Menschen, die auf besondere Weise auch entwickelt sind, die solche Funktionen einnehmen können. Also sie müssen Management schon auch beherrschen. Und das ist mir so ein bisschen untergegangen.
Ja, vielen Dank. Ich muss jetzt ein bisschen verkürzen, weil wir schon ziemlich über der Zeit sind. Aber herzlichen Dank, das waren auch jetzt noch wirklich wichtige und auch aufklärende Erklärungen, auch wahrscheinlich zur Holokratie. Andreas, möchtest du jetzt noch kurz dazu eine Antwort geben, oder war die schon in der Frage formuliert?
Ja, ich finde, dass bei Holacracy oder bei Holacratie eine hohe Anforderung an alle Mitglieder ist, viel viel feiner zu spüren und auch klar zu kommunizieren, also die Communication Skills sozusagen. Da braucht es eine ganze Menge, und ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass man es erlebt haben muss oder mal ausprobiert haben muss, um wirklich zu verstehen, was das bedeutet.
Ja, vielleicht kann ich dazu noch sagen, du hast ja auch eine Website, die heißt shiftconsulting.de. Da kann man auch sagen, dem, was du hier mit eingebracht hast, ausführlich nachgehen und auch weiteren Kontakte hier verfolgen. Ich darf vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass wir eben in unserem jetzigen Magazin, Evolve Magazin, auch diese Thematik jetzt von verschiedenen Seiten her einfach beleuchtet haben. Wer dem noch nachgehen möchte, die Webseite hier wäre www.evolve-magazin.de. Da ist online einiges an Informationen. Man kann auch das Magazin dort bestellen. Es ist eine spannende Diskussion. Sie hört hier sicher nicht auf. Andreas, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Es war wirklich ein sehr spannender Austausch.
Vielen Dank für die vielen spannenden Fragen und den Austausch.
Einen schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.